Kapitel 4. Ein lautes Geräusch an der Fensterscheibe reißt Theo unsanft aus dem Schlaf. Seine Hände tasten sich die Wand entlang bis zum Lichtschalter. Verschlafen und mit halb zugekniffenen Augen schaut er auf die Uhr, deren verschwommene Zeiger er kaum erkennen kann. Er reibt sich über das Gesicht. Jetzt liest er 1.15 Uhr. Innerhalb von Sekunden ist seine Müdigkeit vergessen. Hektisch sucht er nach seiner Hose, die er in all dem Chaos nicht sofort erkennt. Wieso war er weggenickt? Sonst fällt ihm das Einschlafen so schwer und gerade heute passiert es gegen seinen Willen. Durch das Fenster erkennt er Pitz, der unten auf der Straße vom Mondlicht angestrahlt wird. Es wundert ihn, dass sein Freund es tatsächlich noch einmal wagt, Steine gegen sein Fenster zu werfen, nachdem er deswegen bereits Hausverbot hat. Schließlich zielt auch der beste Werfer mal daneben. Auf der anderen Straßenseite erkennt er Hannah, die auf der Bordsteinkante sitzt und ihn herunterwinkt. Vor der alten Holztreppe im Flur bleibt Theo einen Moment lang stehen. Er pustet etwas Luft heraus und mustert die bevorstehende Hürde. Die alten Trittbretter machen es ihm nicht leicht. Obwohl er jede Eigenheit der 20 Stufen genau kennt, bleibt das lautlose Hinuntersteigen eine Gratwanderung. Vorsichtig setzt er einen Fuß vor den anderen, stützt sich dabei auf dem Geländer ab. Mit jedem Schritt stößt die Treppe ein leises Ächzen aus. Was passiert, wenn seine Eltern ihn jetzt erwischen, will er sich gar nicht erst ausmalen. Auf der Mitte der Treppe verursacht Theo ein lautes Knarzen, das er an dieser Stelle nicht vermutet hat. War das zu laut? Regungslos harrt er in der Dunkelheit aus und lauscht in das obere Stockwerk. Kein Geräusch zu hören. Die restlichen Schritte bleiben leise. Zögernd ertastet Theo an der Garderobe seine Jacke. Anschließend öffnet er die Haustür und tritt einen Schritt nach draußen. Er friert. Entweder ist es kälter geworden oder seine Müdigkeit macht sich bemerkbar. Hinter ihm fällt die Tür ins Schloss. Geschafft! Flüstert er erleichtert und schleicht zum Zauntor, während er die Jacke überzieht. In der Hosentasche kramt er nach seinem Schlüsselbund.
Hey, du Schlafmütze,
flüstert Pitz hinter dem Tor. Konzentriert dreht Theo den Schlüssel im Schloss. Unter leisem Quietschen schiebt er das Tor auf. Alle Lichter in den umliegenden Häusern sind erloschen. So dunkel hat er den Kronenweg noch nie erlebt. Lasst uns schnell abhauen, fordert Hannah. Die drei rennen los. Hinter dem Kraftwerk angekommen, bemerkt Theo, dass, entgegen Toms Aussage, bereits mit dem Abriss eines Gebäudes begonnen wurde. Vom oberen Stockwerk des leerstehenden Hauses sind nur noch wenige Mauerreste geblieben. Neben der Ruine wurde ein meterhoher Steinhaufen aufgetürmt. Tom und seine Kollegen rackern wirklich in einem unmenschlich hohen Tempo. Auch wenn Tom seinen Vorschlaghammer wohl nie für den Mercedes gebrauchen wird, in seinem Beruf ist dieser wahrscheinlich sein meistgenutztes Werkzeug. Zum Glück haben sie nicht mit unseren Häusern angefangen, denn dann wären wir ja jetzt völlig umsonst hier, bemerkt Hannah.
Unwahrscheinlich, dass sie in der Mitte beginnen, findet Pitz.
Okay, auch wieder wahr. Wenige Meter neben der Hausruine erblickt Theo eine dunkle Gestalt. Kurz erschrickt er. Regungslos lehnt die in schwarz gekleidete Person an einem Laternenmast.
»Wir rauben keine Bank aus, Tim!« tönt Pitz.
Jetzt erkennt auch Theo Tims Gesicht unter der tief sitzenden Wollmütze.
»Psst, sehr witzig!«
entgegnet Tim und zieht sich die Mütze vom Kopf. Seine blonden Haare sind total durcheinander gewirbelt.
»Ach, deswegen hast du die Mütze auf!«
lacht Hannah. Theos Blick wandert nach oben in den wolkenfreien Vollmondhimmel. Sie können sich glücklich schätzen, dass die Wolken des Tages vorbeigezogen sind, denn sonst würden sie wahrscheinlich gar nicht von einem Haus bis zum anderen sehen können. Das hätte den Spielspaß wohl ziemlich getrübt. Natürlich hat sich im Voraus niemand von ihnen darüber Gedanken gemacht. Typisch. Von Zeit zu Zeit ist man eben doch auf etwas Glück angewiesen. Eine Hand packt Theos rechte Schulter. Pitz fragt,
sind wir ein Team?
Seinem Gesichtsausdruck nachzuurteilen, scheint er sich Theos Zustimmung bereits gewiss zu sein. Tatsächlich bevorzugt Theo eine andere Kombination.
Das ist doch unfair. Dann gewinnen wir auf jeden Fall, sagt er.
Auch wenn diese Aussage nur einen eiligen Versuch darstellt, den wahren Grund seiner Entscheidung zu verschleiern, klingt sie in seinen Ohren plausibel genug.
Pitz zwinkert ihm zu und grinst.
Wieder landet seine Hand auf Theos Schulter.
Ja, da hast du recht. Dann du?
Wendet sich sein Freund an Tim, der sein Haarchaos wieder unter seiner schwarzen Wollmütze versteckt hat.
Einverstanden. Dann so.
Nimmt Theo Hannah ihre Wahlmöglichkeit. Hannah nickt kurz, dreht sich zu Tim und reißt ihm die Mütze vom Kopf. Belustigt wedelt sie damit vor seiner Nase herum, dann rennt sie los. Tim jagt vergeblich seiner sich immer weiter entfernenden Kopfbedeckung hinterher. Hannas Lachen hallt von Weitem zwischen den Häuserwänden.
Pitts Hand trifft Theos Stirn.
Noch auffälliger ging's nicht, oder?
Flüstert er.
Ja, ist ja gut. Es hat doch niemand gemerkt.
Bis jetzt,
grinst Pitts. Wie lange weißt du das schon?
Hab schon länger vermutet.
Du bist nicht gerade der talentierteste Schauspieler der Welt. Und das kann ich sogar behaupten, obwohl es in der Menschheitsgeschichte wohl selten einfacher war, diesen Titel zu tragen.
Beide Teams haben sich auf ihre Positionen begeben. Aus seinem Rucksack hat Theo 6 Bälle hervorgeholt. Die Hälfte übergibt er an Hannah, die daraufhin zum ersten Wurf ansetzt.
Doch Theo greift ihren Arm. Warte noch!
Hält er sie davon ab. Auf der anderen Seite rudert Pitts wild mit den Armen. Theos Augen folgen seinem deutenden Finger bis zum Ende der Straße. Dort flackern 2 Scheinwerfer, die sich allem Anschein nach auf sie zubewegen.
Da kommt jemand! Runter!
Warnt er Hannah und versucht, die anderen beiden pantomimisch dazu zu bewegen, in Deckung zu gehen. Hannah und er lehnen mit dem Rücken an die Wand gepresst unter der Fensterbank. Jetzt ist ein dumpfes Knattern zu hören. Dem Geräusch nach kommt eine große Maschine auf sie zu. Theo hält den Atem an.
Wer ist um diese Uhrzeit hier draußen? Was ist das für eine Maschine?
Das Ungetüm scheint sich jetzt direkt an ihnen vorbei zu bewegen. An der Wand vor ihnen huschen 2 helle Lichtkegel vorbei. Vergebens sucht Theo nach einer logischen Erklärung. Er ist neugierig, verharrt jedoch weiter in seiner Angststarre. Kurz blickt er zur Seite. Hannas Gesicht offenbart, dass ihre Panik noch größer als seine eigene zu sein scheint. Ihr Blick ist starr nach vorne gerichtet, ihre Augen sind weit aufgerissen. Die Hände umgreifen ihre zitternden Schenkel. Eigentlich sollten sie jetzt im Bett liegen und schlafen. Was für eine dämliche Idee. Nachts fenstern. In diesem Moment kommt sich Theo gleich 5 Jahre jünger vor. Oberhalb der schützenden Fensterbank lokalisiert Theo eine tiefe Männerstimme.
Ich öffne heute. Du kannst drin bleiben. Und schalt das Licht rechtzeitig ein.
Eine zweite Person spricht.
Ja, das hätte ich fast vergessen. Bei dir weiß man ja nie.
Hast du auch gehört, dass es bald was Neues geben wird?
Was denn Neues?
Ich meine wegen den Scheinwerfern. Es soll jetzt was Neues geben. Ein Prototyp.
Der Rest des Gesprächs ist unverständlich. Allmählich wird das Knattern leiser und so schafft es Theo endlich, sich aus seiner Schockstarre zu erheben. Gespannt schielt er über die Mauerkante. Ein großer, schwarz gestrichener Transporter fährt im Schritttempo in Richtung Kraftwerk. Ewig hat Theo keinen fahrenden Transporter mehr gesehen. Fast 10 Jahre muss es her sein, als man den letzten Lebensmittelwagen ersetzt hat. Er kann sich kaum noch daran erinnern. Wie ist es möglich, dass dieser fährt? Das Fahrzeug hält vor der Mauer, unmittelbar vor dem Tor. Ein Mann steigt aus dem Fahrzeug und klettert an der Leiter neben dem Tor auf die Stadtmauer hinauf.
Wer sind die? Wollen die nach draußen? Und das bei Nacht?
Das kann nicht stimmen. Das grenzt an Selbstmord.
Plötzlich leuchten rund um den Transporter unzählige Scheinwerfer auf.
Theo ist sofort von dem grellen Licht geblendet und versucht, zwischen seinen Fingern hindurchzuspähen. Das einzig Erkennbare lässt ihn aufschrecken. Die schweren Metalltore trennen sich. Im gegenüberliegenden Haus folgen jetzt auch Pitts und Tim dem Geschehen.
»Die öffnen das Tor!« schießt es aus Theo heraus.
Hannah springt auf und beugt sich vor.
»Was? Nein!«
starrt sie ihn verschreckt an. Was machen wir jetzt?
Weiß nicht, antwortet Theo geistesabwesend. Das Tor steht offen. Theos Gedanken schwanken zwischen Neugierde und Angst.
Kommen die nicht rein? Schnauft Hannah.
Die Scheinwerfer,
flüstert Theo, um sie zu beruhigen. Wirklich sicher ist er nicht, wie lange die Scheinwerfer des Transporters die Infizierten abhalten können. Vermutlich einen Moment lang, aber sicher nicht auf Dauer. Der Transporter fährt durch das offene Tor. Das Knattern verschwindet, zusammen mit dem Licht hinter den sich schließenden Metallwänden. Noch eine Weile starren die beiden in Richtung Mauer. Theo versucht, seine Lähmung zu überwinden.
Ist das gerade wirklich passiert?
Unterbricht Hannah die Stille und zupft an seinem Ärmel.
Scheint so, antwortet er.
Sein Blick bleibt weiter auf das Tor gerichtet.
Pitts kommt hinübergestürmt. Er stottert, lasst uns schnell hier verschwinden.
Sie rennen die Straße entlang. Theos Augen bleiben wie Magnete auf die großen Metalltore gerichtet. Obwohl sie keinen Infizierten in die Stadt haben eindringen sehen, halten sie einen großen Sicherheitsabstand zu der Schleuse.
Warum sollte jemand nach draußen fahren?
Theo stellt sich diese Frage immer wieder, kann sie aber nicht beantworten. Doch ohne jede Notwendigkeit würde niemand die Sicherheit der Mauer aufgeben. Es muss einen plausiblen Grund geben. Der Abstand zum Tor wird immer größer. Wieder und wieder blicken sie sich um, werfen ihre Beine so schnell wie möglich nach vorne. An der Gabelung, an der sich ihre Wege trennen, verabschieden sich Pitts und Tim mit einem wortlosen Zurückblicken. Dann hallen ihre Schritte die Straße hinauf. Hannah stoppt. Mit den Händen stützt sie sich auf ihren Oberschenkeln ab.
Alles okay?
Kannst du noch? Wir müssen nicht weiter rennen. Niemand ist uns gefolgt und niemand ist durchs Tor gekommen, sagt Theo.
Ja, ich weiß ja, schnauft Hannah. Ein bisschen langsamer wäre super.
Theo begleitet seine Freundin bis zur Haustür. Obwohl er das bereits hunderte Male zuvor getan hat, ist es diesmal völlig anders. Sein gesamter Körper zittert. Jeder Schritt ist gedämpft und unwirklich. Trotzdem spielt er den abgeklärten Freund, der alles unter Kontrolle hat. Er klopft ihr beruhigend auf die Schulter, zwängt seine Mundwinkel nach oben und fasst zusammen.
Da haben wir ja Glück gehabt, dass uns niemand gesehen hat. Verrückte Sache war das.
Hast du jemals einen von denen von nahem gesehen?
Fragt Hannah mit einer ihm bislang fremden Unsicherheit in ihrer Stimme. Ihre zitternden Finger deuten in Richtung Mauer.
Nur bei Nacht, genau wie du, da erkennt man ja sehr wenig.
Tom meint, sie sähen aus wie Gespenster. Ihre Augen sind ganz weiß und ihr Blick ist leer. Wahrscheinlich ist es gut, dass Theo nicht genau weiß, wie sie aussehen. Auf den Fotos, die Herr Flink ihnen in der Schule gezeigt hat, sind sie kaum zu erkennen. Die meisten Aufnahmen wurden verständlicherweise aus sicherer Distanz gemacht. Vielleicht will man ihnen auch einfach den Anblick ersparen.
Glaubst du, wir sind sicher? Was ist, wenn sie wieder zurückkommen?
Fürchtet Hannah.
Es wird sicher einen Grund geben, warum sie bei Nacht das Tor öffnen.
Wenn das nicht sicher wäre, würden die es bestimmt auch nicht tun. Die sind ja schließlich nicht lebensmüde. Es sah mir ganz danach aus, als würden die das öfter machen. Und wir leben ja schließlich noch.
Seine schnell zurechtgebastelte Antwort scheint schlüssig. Irgendwie beruhigt sie ihn sogar selbst ein wenig.
Da hast du auch wieder recht. Schlaf gut. Hannah geht einen Schritt auf ihn zu und wirft ihre Arme um ihn.
Theo weiß nicht, wie er darauf reagieren soll. Damit hat er nicht im Entferntesten gerechnet und sich dementsprechend auch keinen Plan für diese Situation zurechtgelegt.
Bis morgen dann, bringt er heraus, während er weiter in seiner verkrampften Position verweilt. In diesem Moment spürt er Pitts imaginäre Hand auf seiner Stirn.
Sein Schwarm wirft sich ihm um den Hals und er steht reglos, fast katatonisch in der Gegend herum.
Hannah lässt von ihm ab, dreht sich um und hastet zur Haustür. Dann hört Theo ihren Schlüssel im Schloss drehen. Kurz wendet sie sich ihm noch einmal zu und lächelt. Theo bleibt regungslos und grinst dümmlich.
Seine Tarnung bröckelt. Nächstes Mal muss er besser vorbereitet sein.
die Haustür schließt. Danach ist alles still. Außer seinem Atem hört Theo überhaupt nichts. Wenn man zu viert unterwegs ist, versteckt sich diese Stille hinter der eigenen Lärmkulisse. Jetzt, so ganz alleine, fühlt sich Theo wesentlich unsicherer als zuvor. Er bleibt stehen. Die Stadt wirkt wie ausgestorben. Ausgestorben ist ein Wort, das er nicht gern benutzt, nicht einmal in seinen Gedanken. Es fällt meist in einem Zusammenhang, den er überhaupt nicht mag. Zu oft wird gesagt, die Menschheit ist fast vollständig ausgestorben. Genauso schlimm findet er das Wort Postapokalypse. In der Schule ist es schon fast ein Synonym für Gegenwart geworden. Theo findet den Begriff mehr als unpassend. Für die Älteren in der Stadt mag es sich um eine Postapokalypse handeln, für Theo nicht. Wenn man die Geschichte nicht selbst erlebt hat, dann kann man diese Zeit auch nicht so bezeichnen. Haben die Menschen vor dem Ausbruch behauptet, sie würden in einer postapokalyptischen Welt leben, weil man im Mittelalter die Pest überlebt hatte? Sicher nicht. Dann könnte man ja gleich alle Epochen so bezeichnen. Diese Epidemie ist keine Ausnahme. Epidemien gab es schon immer. Es ist eine von vielen, nicht die erste und sicher auch nicht die letzte. Seine Gedanken kreisen wieder um den Transporter. Sich selbst abzulenken funktioniert nicht so gut, wie er sich im Moment wünschen würde. Woher kommt der Transporter und überhaupt? Woher hatten die eigentlich Benzin? Hat jeder in dieser Stadt heimlich Benzin gebunkert? Sein Kopf ist überlastet mit den vielen Fragen, zu denen er keine Antworten findet. Anstatt sich auf eine Frage zu konzentrieren, springt er ständig wie ein Ping-Pong-Ball zwischen ihnen hin und her. Er ist sich sicher, dass es auf jede von ihnen auch eine logische Antwort geben muss. Die Gefahr, die außerhalb der Mauer lauert, ist heute real geworden. Die lustigen Schattenwesen unter seinen Füßen haben sich blitzartig in genau die gefährlichen Kreaturen verwandelt, als die er sie schon immer betrachten sollte. In der Ferne leuchtet die Mauer im Mondlicht. Vorher hielt er es für nahezu unmöglich, dass ihm hinter dem steinernen Bollwerk etwas passieren könnte. Jetzt ist er sich nicht mehr sicher, wie er darüber denkt. So locker wie Tom wird er die Situation wohl nicht mehr betrachten können. Vielleicht macht sogar der Gartenzaun wirklich Sinn. Nein, wie seine Mutter denken will er nicht. Das muss er sich schnell wieder ausreden. Der Gartenzaun ist und bleibt nutzlos. Theo beginnt zu laufen. Erst langsam, dann immer schneller. Ständig beschleicht ihn das Gefühl, verfolgt zu werden. Vor dem Gartentor kommt er zum Stillstand. Noch einmal atmet er tief durch, versucht, die Anspannung loszuwerden und zur benötigten Konzentration zurückzufinden. Seine Hände ballen sich zu Fäusten. Er versucht, das unwirkliche Gefühl abzustreifen und in die Realität zurückzukehren. Dann schleicht er durch den Garten und öffnet langsam die Haustür. Verschreckt springt er einen Schritt zurück und stößt sich den Hinterkopf am Türrahmen. Mitten im Flur steht sein Vater mit verschränkten Armen und einem Gesichtsausdruck, der einem Raubtier ähnelt, kurz davor, seine Beute anzufallen.
»Du hast eine Uhr, oder?«
fragt Ernst mit leiser, zitternder Stimme. Er versucht, sich zusammenzureißen. Er wird nicht losschreien. Das tut er ja nie. Doch wie wütend er hinter dieser ruhenden Fassade ist, zeigt sein hochroter Kopf. Als hätte man einen Haifisch tiefgefroren. Reglos, aber immer noch bedrohlich. »Ja, es tut mir leid. Wirklich, das kommt nie wieder vor. Das war ein Fehler«, reiht Theo aneinander.
»Wo warst du?«
Kurz zögert Theo. Dann entschließt er sich zu einer weiteren Lüge, um die Situation nicht völlig eskalieren zu lassen. So widersprüchlich das für ihn selbst klingt, es ist die logischste Variante. Eine stimmige Lüge ist das Einzige, was seine Strafe mildern wird. Er erfindet, bei Hannah zu Hause. »Ich weiß, es war dumm. Tut mir leid.« Theo weiß genau, dass sein Vater das Thema Frauen nicht anschneiden will. Seine Aufklärung hat Theo aus einem Biologiebuch. Schön sachlich, ohne elterliche Peinlichkeiten.
Es sollte dir auch leid tun, brummt Ernst.
Ja, ich weiß, es war wirklich dumm, wiederholt Theo. Die Lüge hat funktioniert.
Ja, dumm ist da noch etwas euphemistisch ausgedrückt, findet Ernst.
Entschuldigung,
murmelt Theo mit gesenktem Kopf. Er weiß genau, was ihm blüht. Ernst wird ihn auf sein Zimmer schicken und ihm morgen zum Frühstück dann die deftige Strafe servieren. Zweimal vergisst sein Vater die Bestrafung sicher nicht. Wahrscheinlich trifft es Theo jetzt sogar doppelt.
Auf dein Zimmer, wo du erstmal die nächsten Tage bleibst. Verlassen wirst du es nur für die Schule oder um auf Toilette zu gehen. Haben wir uns da verstanden?
Theo ist verwundert über die direkte Strafe. Das ist neu. Ob das wohl bedeutet, dass Ernst noch nie zuvor so sauer auf ihn war? Möglich. Theo nickt, ohne seinem Vater dabei ins Gesicht schauen zu können. Er hastet die Treppe hinauf und schließt die Zimmertür hinter sich. Das musste ja passieren. Wenn Theo etwas Verbotenes tut, findet es sein Vater am Ende doch immer heraus. Es ist wie ein Fluch. Er versucht, das Positive darin zu sehen, seine Strafe bereits erhalten zu haben. Immerhin bleibt ihm so das lange Warten erspart. Trotzdem liegt Theo auch in dieser Nacht lange wach. Er zieht sich die Bettdecke über den Kopf und wiederholt immer wieder: So ein Mist!